Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Eine Kreuzfahrt, das ist für die einen eine besonders schöne Art, den Urlaub zu verbringen. Für andere ist es ein besonders umweltschädliches Freizeitvergnügen. Die Meyerwerft in Papenburg baut Kreuzfahrtschiffe und sie soll mit Staatshilfe gerettet werden. Welche Rolle der Umweltschutz in der Debatte spielt, darum geht es unter anderem in dieser Sendung. Wir informieren zuvor über Kleingärten in Zeiten der Klimaerwärmung, über eine App, die einen möglichst kühlen Weg durch die Stadt Heidelberg weist. Und wir berichten aus der Schweiz, wo Kirsch, Lorbeer und andere invasive Arten künftig nicht mehr verkauft werden dürfen. Wie gut helfen Spritzen beim Abnehmen? Darum geht es im Verbrauchertipp zum Schluss dieser Sendung. Eine Anlage voller Vorschriften und mit vielen Gartenzwergen, Kleingärten haftet ein altmodisches Image an. Dabei sind viele Kleingärten Oasen von Ruhe und Erholung und frisches Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten wissen viele Menschen auch zu schätzen. In Berlin tagt gerade ein internationaler Kongress der Kleingartenbewegung und die positioniert sich jetzt auch als Klimaschützer. Anja Nehls hat für uns zugehört.
So klingt der Gartenrotschwanz. In der freien Natur ist seine Stimme inzwischen aber selten zu hören.
Das hat eben auch mit der Monokultur in der Landwirtschaft zu tun, wo dann viele Tiere es auch einfach die Lebensräume verlieren. Der Gartenrotschwanz zum Beispiel war ein sehr weit verbreiteter Vogel. Heute steht er auf der Liste der bedrohten Tierarten und fühlt sich aber besonders in Kleingärten wohl, weil das eben auch diese Kleinteiligkeit da gegeben ist. Und insofern haben wir den mal so ein bisschen herausgestellt als typischen Kleingartenvogel.
Sagt Thomas Stölting vom Bundesverband der Kleingartenvereine Deutschlands. In einer Ausstellung in der nagelneu aus nachhaltigem Holz errichteten Bundeszentrale in Berlin-Neukölln geht es vor allem um den Wert von Kleingärten für die Artenvielfalt, Biodiversität und das Stadtklima. Vor allem in den Städten spielen die Laubenpieper dabei eine wichtige Rolle, meint Thomas Kleinwort, der ökologische Berater des Kleingartenverbandes.
Weil wir Verdunstungsfläche bieten, wir binden CO2, wir filtern Feinstaub, wir kühlen unsere Umgegend. Wir sind Versickerungsfläche im Falle von Starkregenereignissen und somit für den Städtebau wirklich extrem wichtig.
Auf Kleingartenflächen werde zum Beispiel deutlich mehr CO2 gebunden als beispielsweise in einem öffentlichen Park, erklärt Thomas Sielmann vom Kleingartenverband.
Einfach deshalb, weil in dem Gärten gearbeitet wird. Es wird gedüngt, es wird Humus verstärkt, es werden Kompostanlagen geschaffen, die Erde wird angereichert und dadurch ist sie so wertvoll.
Bundesweit gibt es 900.000 Kleingärten, die von insgesamt 5 Millionen Menschen genutzt werden. Die Höhe der Pacht sei mit rund 100 Euro pro Jahr gedeckelt, so Thomas Kleinwort.
Man hat im Kleingartenwesen auch eine soziale Verantwortung für Menschen, die sich nicht alles leisten können und nicht immer die Möglichkeit haben, große Reisen zu machen.
Deshalb ist die Nachfrage nach den Kleingärten vor allem in Städten riesig. Die Interessenten haben sich in den vergangenen Jahren verändert.
Man nimmt sich den Garten, um ökologisch zu gärtnern. Man möchte frisches Obst, frisches Gemüse ernten. Und viele haben wirklich die Motivation, etwas nicht nur für sich, sondern auch für die Umwelt zu tun. Und das ist das neue Publikum.
Auf einem Quadratmeter Kleingarten wachsen zum Beispiel 150 Kartoffeln, 200 Buschtomaten oder 6 Salatköpfe. Der durchschnittliche Kleingarten ist 370 Quadratmeter groß. Und davon könne man in einem Jahr 570 Kilo Obst und Gemüse ernten. 1% der Verkehrs- und Siedlungsfläche in Deutschland besteht aus Kleingärten. Und das soll auch so bleiben, gesetzlich geschützt durch das Bundeskleingartengesetz, meint Clara Geiwitz, die Bundesministerin für Wohnen und Stadtentwicklung.
Und ich weiß natürlich, dass der eine oder andere denkt, da gibt es doch so eine schöne Kleingartenanlage, da könnte man doch auch Wohnungen draus machen. Und dieses Gesetz, das beschützt die Kleingärten in der Bundesrepublik und das bleibt so, wie es ist.
Für Clara Geiwitz sind die Kleingärten vor allem wichtige Frischluftschneisen in den Städten.
Weil unsere Untersuchungen zeigen auch, dass sie einen aktiven Beitrag dazu leisten, dass die Temperatur in der Stadt nicht so stark steigt, dadurch, dass sie einfach vorhanden sind. Kaltluftschneisen, das ist etwas, davon profitieren auch die Nachbarn, die auch keinen eigenen Garten haben, sondern nur drauf schauen, weil auch bei ihnen das Ganze dann erträglicher wird in den Sommern.
Dennoch seien Kleingärten vor allem gut für diejenigen, die einen haben, gibt die Ministerin zu. Und weil Kleingärten als öffentliche Grünanlagen gelten, dürfe es Abschottung nicht mehr geben. Künftig wolle man die öffentliche Nutzung deshalb noch mehr fördern, sagt Thomas Sielmann vom Kleingartenverband.
Also, dass die Tore wegkommen, dass diese hässlichen Zäune wegkommen, dass wir aus alten Kleingartenanlagen sanierte Kleingartenanlagen machen, die dann aber auch zu Kleingartenparks werden, die also die Öffentlichkeit einladen, in die Anlagen zu kommen.
Im neuen Bundeszentrum sollen dazu Seminare und Workshops stattfinden. Es geht dann um Um- und Neugestaltung von Kleingartenanlagen, ökologische, gärtnerische und rechtliche Themen.
Über Kleingarten in Zeiten der Klimaerwärmung war das Anja Nils. Ende August ist es in vielen Regionen Deutschlands noch richtig heiß, doch es gibt Unterschiede, je nachdem, wo man sich gerade aufhält. Besonders auffällig sind die, wenn man von einer Straße in der prallen Sonne in einen Wald geht oder auch in einen Park mit großen und schattenspendenden Bäumen. Wer in Heidelberg zu Fuß unterwegs ist, kann sich per App einen kühlen Weg suchen. Ein Stadtrundgang mit Thomas Wagner.
Wir sind jetzt am Hauptbahnhof in Heidelberg. Also heute ist ein sonniger Tag. Wir haben so circa 25 Grad.
Ich glaube, bis zu 36 Grad hatten wir schon.
Unterwegs mit Katrin Vossack und Christina Ludwig vom Geografischen Institut der Universität Heidelberg. Der Spaziergang mit den beiden führt vom Bahnhof Richtung Innenstadt. Außerhalb des Schattens, den das Bahnhofsgebäude wirft, klettern die Temperaturen schnell mal Richtung 30 Grad. Deshalb die Idee.
Wir können jetzt auch mal in die App reinschauen.
Und zwar in die Heal-App, die Katrin Vossack und Christina Ludwig mitentwickelt haben.
Das ist sozusagen eine App, die in Heidelberg Routen vorschlägt zwischen zwei Punkten A und B, die weniger hitzebelastet ist, also zum Beispiel an Grünflächen vorbeigeht oder im Schatten entlang. Also die App analysiert unter anderem, wie grün eine Route ist oder auch wie die Beschattung ist.
Will heißen, Heal zeigt selbst an ausgesprochenen Hitzetagen den kühlsten Weg von A nach B. Zur Nutzung braucht es nicht viel. Ein Smartphone reicht. Katrin Vossack.
Wir sehen die Karte von Heidelberg und wir sehen auch unseren aktuellen Standpunkt. Der ist über einen Punkt markiert. Und wie in anderen Routendiensten auch, kann man entweder über eine Adresseingabe Start und Ziel eingeben oder einfach auf der Karte den Punkt auswählen.
Auf dem Smartphone erscheint ein Ausschnitt aus einem Heidelberger Stadtplan. Darauf erkennbar rote, orange und blaue Linien.
Blau ist kühler, orange oder gelb ist moderater Hitzestress und rot sind die Bereiche, wo eben ja, stärkerer Hitzestress oder weniger Beschattung zu erwarten ist. Wenn Sie da zwischen den Bäumen durchschauen, sieht man das Schloss da oben am Waldrand.
Allerdings, verschiedene Wege führen in Richtung des Heidelberger Wahrzeichens. Zum Auftakt des Spaziergangs zeigt die App orange an. Keine Bäume am Straßenrand, die Sonne knallt herab. Doch auf der App ebenso erkennbar, nur noch so um die 100 Meter und die Farbe wechselt auf blau.
Also jetzt sind wir hier auf dem schattigen Teil der Route angekommen und man merkt schon, es ist auf jeden Fall sehr viel angenehmer und kühler.
Schließlich kommen wir an einer Wegegabelung an.
Und haben zwei Optionen, links oder rechts an dem Kreisel vorbei. Die App sagt links vorbei, da haben wir zumindest in der Mitte ein bisschen Schatten.
Die Route nach links ist mit blau markiert, die nach rechts mit orange. Das aber kann Stunden später schon wieder ganz anders sein.
Im Tagesgang kann das natürlich auch wechseln. Also wir haben vier Zeitbereiche in der App integriert, morgens, mittags, nachmittags und abends. Und je nachdem, wie der Sonnenstand ist oder auch die Lufttemperatur, wechselt dann die Route auch.
Mit der App lassen sich demnach auch Touren so zwei, drei Stunden später vorplanen, Uhrzeit eingeben und auf dem Smartphone erscheint für die jeweils gewählte Tageszeit die kühlste Strecke.
Grundsätzlich ist die Hitzebelastung in Städten eins unserer großen Probleme der Zeit, die natürlich mit dem Klimawandel auch noch zunimmt.
Deshalb ist für Katrin Vossack vom Geografischen Institut der Universität Heidelberg die neue Heal-App weitaus mehr als eine hübsche Spielerei.
Weil Hitze sich eben negativ auf die Gesundheit auswirkt und allgemein auch auf die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum.
Bislang funktioniert die Heal-App nur in Heidelberg, aber
es haben schon einige bei uns angeklopft. Wir waren auch schon mit verschiedenen Städten im Gespräch, auch mit anderen Wissenschaftlern und eben städtischen Verwaltungen und planen natürlich auch, unser Projekt jetzt über Heidelberg hinaus auszudehnen.
Wichtige Voraussetzung dafür, es müssen ausreichend viele Geoinformationsdaten, beispielsweise über Grün Flächen, Verschattungsflächen und ähnliches vorliegen, mit denen die App gefüttert werden kann. Im Umkehrschluss können Stadtverwaltungen aber auch auf die Routenplanungen der App zurückgreifen.
Mit Hilfe unserer Daten können wir einfach sehen, an welchen Stellen müsste man entsiegeln, mehr begrünen oder beschatten und können dann eben auch ja, Grünflächen miteinander vernetzen und so auch das Mikroklima etwas verbessern.
Soweit Thomas Wagner über eine App, die den Weg durch die Hitze weist. Viel Sonne sorgt im Wein für viel Alkohol, aber ganz so einfach ist es auch nicht. Die Veränderung des Klimas lässt Winzerinnen und Winzer auf andere Sorten umsteigen, verschiebt die Zonen, in denen die Reben gedeihen und vieles mehr. In Australien werden Weintrauben jetzt auch mit einer Art Sonnencreme geschützt. Mehr dazu von Jennifer Johnston.
Hitze und Trockenheit machen den rund 6000 australischen Weinbauern immer mehr zu schaffen. Die Erntemenge geht zurück. Winzer und Winzerinnen gehen daher dazu über, hitzeresistentere Sorten anzupflanzen. Zum Beispiel auch Sorten aus dem Süden Europas. Und sie züchten gezielt klimaresistentere Rebsorten. Es wird viel Geld in die Forschung investiert und viel getestet. Auch mit Sonnencreme. Die wird vor einer Hitzewelle auf die Früchte und Blätter gesprüht, hinterlässt eine weiße Schicht und soll verhindern, dass die Weinreben verbrennen. Andere Winzer verlagern ihre Anbaugebiete in kühlere, höher gelegene Regionen, an Hänge, die weniger der Sonne ausgesetzt sind, oder in den Süden Australiens, wo es übers Jahr kälter ist als im Norden. Die Weinanbauflächen auf dem südlichsten Zipfel Australiens, der Insel Tasmanien, haben sich über die vergangenen 20 Jahre zum Beispiel verfünffacht. Aber auch hier sind die Folgen des Klimawandels schon zu spüren. Es regnet deutlich weniger. Eine gezieltere Bewässerung ist daher immer wichtiger. Zudem wird häufiger Mulch verwendet, um den Boden länger feucht zu halten. Spezielle Netze sollen Schatten werfen und Baumkronen werden so geschnitten, dass die Blätter den Trauben möglichst viel Schutz bieten. Einige Winzer nutzen auch künstliche Intelligenz. Die analysiert für sie Satelliten- und Drohnenbilder der Weinberge und sagt den optimalen Erntezeitpunkt voraus, basierend auf der Reife der Früchte und der Wetterprognose. Die Trauben werden daher tendenziell früher geerntet, um sie vor extremer Hitze zu schützen.
Jennifer Johnston berichtete. Viele Heckenpflanzen bieten guten Sichtschutz, allerdings nur in der warmen Jahreszeit. Im Winter verlieren sie ihre Blätter und viele Gärtnerinnen und Gärtner finden, dass das ein Nachteil ist. Anders beim Kirschlorbeer, die Pflanze ist immergrün, außerdem nicht allzu anspruchsvoll in Bezug auf Boden oder Pflege. Allerdings ist der Kirschlorbeer bei uns nicht zu Hause und er wird als invasive Art eingestuft. Die Schweiz geht jetzt noch weiter, sie verbietet ab Anfang September den Verkauf von Kirschlorbeer und einiger anderer als invasiv eingestufter Arten. Katrin Hondel berichtet darüber.
In der Schweizer Politik geht es oft langsamer voran als im übrigen Europa, siehe Frauenwahlrecht, Ehe für alle oder die Abschaffung des Bankgeheimnisses für ausländische Steuerhinterzieher. Aber beim Kampf gegen invasive Pflanzen ist die Schweiz radikale Avantgarde. 31 eingewanderte Pflanzenarten sind ab dem 1. September verboten, darunter die chinesische Hanfpalme, Schmetterlingsflieder und allen voran Kirschlorbeer. Die beliebte dekorative Heckenpflanze darf nicht mehr verkauft, verschenkt oder sonst wie in die Schweiz importiert werden.
Am Kirschlorbeer selber ist natürlich nichts Falsches. Es ist ein immergrünes Wesen,
sagt der Tessiner Forstingenieur Marco Conedera. Bei der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft leitet er den Bereich Ökologie der Lebensgemeinschaften. Doch der immergrüne Kirschlorbeer mit seinen dichten Blättern erweist sich immer mehr als Gefahr für die Schweizer Wälder. Eine invasive Konkurrenz für einheimische immergrüne Arten wie Efeu.
Hier in der Südschweiz haben wir richtige Invasionen, die praktisch bodenbedeckend sind, flächendeckend. In der Nordschweiz ist das noch nicht so weit, aber dieses Verbot geht es vor allem in Richtung Vorbeugen, dass auch im Norden, in den Wäldern und andere Biotopen, dass diese Pflanzen sich nicht so weit entwickeln, dass sie dann diese Biotope kolonisieren, was in der Südschweiz zum Teil schon passiert ist.
Vögel und Nagetiere tragen die Pflanzensamen hunderte Meter weit von den Gärten in die Wälder. Und dort im feuchten, von der Sonne geschützten Unterholz gedeiht der Kirschlorbeer dann prächtig. Zum Nachteil der Wälder.
Wenn dieser Unterholz sehr stark von diesen Immergrünen belegt werden, werden sie praktisch zu Monokulturen. Und es wird für die heimische Baumpopulation, also unsere Baumarten, wird es schwierig. Es tut der natürliche Verjüngung der Wälder sicher nicht gut.
Nach einer Studie des Weltbiodiversitätsrats der Vereinten Nationen spielen invasive Pflanzen eine Schlüsselrolle beim Verlust der Artenvielfalt. Im Gartencenter Schilliger in Genf haben sie die neue Verbotsliste der Schweizer Regierung genau studiert. 6 oder 7 verbotene Pflanzenarten hätte er noch im Angebot, sagt Geschäftsführer Gauthier Monet und zeigt auf ein paar Töpfe mit chinesischen Hanfpalmen. Schade, das seien doch schöne Pflanzen, sagt er. Ein Klassiker, wie der früher auch in der Schweiz sehr beliebte Kirschlorbeer. Den allerdings hat Gauthier Monet schon lange vor dem schweizweiten Verbot aus dem Sortiment genommen. Denn im Westschweizer Kanton Vaud ist der Verkauf von Kirschlorbeer schon seit Anfang 2023 verboten.
On en proposait déjà plus.
Dort gibt es auch Initiativen, Kirschlorbeer aus den Gärten herauszureißen. Zu Recht, meint Gärtner Monet. Man müsse sich nur anschauen, wie der sich in den Wäldern ausbreitet, im Jura oder auf dem Genfer Hausberg
Salève.
Ursprünglich war es der Plan der Schweizer Regierung, die Hobbygärtnerinnen und Gärtner im Land zum Entfernen der invasiven Pflanzen zu verpflichten. Soweit kommt es nun aber doch nicht. Was bereits in Schweizer Gärten wuchert, darf bleiben. Nur neu anschaffen ist eben ab 1. September verboten. Adieu, Kirschlorbeer. Die Schweizer Gärtner tragen den Abschied übrigens mit Fassung und ohne Murren. Im Gegensatz zur deutschen Bild-Zeitung. Die titelte zum Schweizer Kirschlorbeerverbot fett und mit Ausrufezeichen Heckenhammer.
Kein Kirschlorbeer mehr in der Schweiz, das war ein Beitrag aus Genf von Katrin Hondel. Für Papenburg im Emsland ist die Meierwerft lebenswichtig. Sie ist großer Arbeitgeber und Besuchermagnet. Hier werden Kreuzfahrtschiffe gebaut, die dann aufwendig durch die Ems in Richtung Meer verfrachtet werden müssen. Die Meierwerft steckt in der Krise. Am Donnerstag vergangener Woche hat Bundeskanzler Olaf Scholz eine Rettungsaktion mit Beteiligung von Bund und Land Niedersachsen angekündigt. Heute ist die geplante Rettung Thema einer Debatte im Landtag von Hannover. Die rot-grüne Landesregierung hat eine Erklärung dazu abgegeben. Bastian Brandau verfolgt die Debatte für uns. Welche Pläne verfolgt denn die Regierung von Ministerpräsident Stefan Weil?
Ja, die Debatte ist vor wenigen Minuten zu Ende gegangen. Wirtschaftsminister Olaf Lies hat gesprochen, ebenfalls von der SPD hat eine Regierungserklärung gehalten, etwa 16 Minuten gesprochen und dabei nochmal die Bedeutung der Meierwerft hervorgehoben, wie das so oft passiert hier in den vergangenen Wochen. Die Krise dort gefährde mehr als 20.000 Arbeitsplätze, mehr als die Hälfte davon in Niedersachsen. Der Staat könne da nicht Zuschauer sein. In einer so außergewöhnlichen Lage sei es geboten, als Staat eben selbst Akteur zu werden. Man gehe gemeinsam Schritte zur Rettung der Werft, aber es gehe auch um nachhaltige Schritte in Richtung Wirtschaftlichkeit. Bund und Land planen da ja schon seit einigen Wochen und Lies hat heute auch Details genannt.
Wir reden hier von rund 2,6 Milliarden Euro, die Bund und Land verbürgen sollen. Beihilferechtlich sind wir ohne zusätzlichen privaten Investor auf der richtigen Seite. Seit letztem Wochenende liegt der finale Entwurf für den von uns beauftragten sogenannten Private Investor Test vor. Im Ergebnis würden wir als Bund und Land mit einer Beteiligung von 400 Millionen Euro und einem Erwerb von rund 80% der Gesellschaftsanteile die europäischen Bedingungen für den Einstieg in die Meierwerft erfüllen.
Also über diese Zahlen war in den vergangenen Wochen tatsächlich schon berichtet worden. Sie waren aber nicht bestätigt worden, auch nicht vom Kanzler vergangene Woche in Papenburg. Es gab jetzt nochmal Berichterstattung über Vorbehalte in der FDP, in der Ampel gegenüber einer Rettung.
Was sagt denn die Opposition zu diesen Plänen?
Also die Opposition ist teilweise mit im Boot. Olaf Lies hat sich auch nochmal bei der CDU bedankt, der größten Oppositionspartei hier, die man eben von Anfang an mit einbezogen hat, kann man sagen, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Grünen und der CDU-Fraktion, den demokratischen Parteien, wie Lies es formuliert hat. Und der CDU-Chef hier, Fraktionsvorsitzende Sebastian Lechner, hat auch von seiner Seite nochmal auf Wohlstand und Wachstum durch die Meierwerft im Emsland verwiesen. Das sei eine beispiellose Erfolgsgeschichte, eine gemeinsame Rettung sei aus Sicht der CDU unbedingt notwendig, aus Sicht des Landes und auch aus Sicht des Bundes. Und dorthin hat Lechner dann durchaus heute auch eine Spitze gesendet.
Persönlich hoffe und glaube ich auch, dass der Bundeskanzler sich an sein Wort halten wird. Ansonsten bräuchten sich Sozialdemokraten nach dem Hochamt auf der Betriebsversammlung im Emsland und in Ostfriesland nicht mehr blicken lassen. Und selbst wenn die Ampel es doch nicht schafft, Herr Minister Lies, Sie haben es gesagt, wir stimmen im Haushaltsausschuss auf Bundesebene zu. Und damit ist auf jeden Fall die Mehrheit gesichert.
Die CDU präsentiert sich hier also als unterstützende Kraft in Land und auch im Bund gleich mit. Auch die AfD ist hier in der Opposition. Die Regierung hat sie nicht eingebunden. Von der AfD ist es klar, dass diese Werft gerettet werden müsse. Die Politik aber sei für die Krisenlage der Werft mitverantwortlich mit der Energie- und Wirtschaftspolitik, wie es von der AfD heißt.
Bei der Rettung der Werft geht es ja auch um tausende Arbeitsplätze und da gibt es seit langem Kritik wegen Umweltauswirkungen des Schiffbaus in Papenburg, weit ab vom Meer. Inwieweit war das denn heute Thema?
Das war ein Randthema, würde ich sagen. Umweltaspekte vom Bau von Kreuzfahrtschiffen hat der AfD-Fraktionsvorsitzende Wichmann in seiner Rede ins Lächerliche gezogen. Olaf Lies hat seinerseits auf die Möglichkeit verwiesen, Methanol zu tanken in Zukunft für Kreuzfahrtschiffe. Sowas ist auf der Meyerwerft auch schon gebaut worden. Kreuzfahrten gelten ja als besonders schädliche Art des Urlaubens. Und dann ist da die Diskussion um die Ems ein im Prinzip viel zu kleiner Fluss für diese viel zu groß gewordenen Schiffe dort in der Region, muss dort aufgestaut werden. Die Grünen kritisieren das schon seit vielen Jahrzehnten hier in Niedersachsen. Sie tragen als Regierungsfraktion den Kompromiss jetzt mit und die Fraktionsvorsitzende Anne Kura hat da heute einmal kritische Worte auch in Richtung Kreuzfahrtindustrie gesendet und auch eben den Kritik an dem Zustand der Ems. Es gibt hier aber einen Masterplan Ems, den eben ein grüner Umweltminister eingeführt hat. Da gäbe es erste Maßnahmen. Hier sei es einfach auch nicht hilfreich, so die Meinung der Grünen, wenn da die Werft pleite gehe. Gleiches gelte für die Vorreiterrolle, die man hier Meyer durchaus zuschreibt in einer Umwandlung der Kreuzfahrtschiffe in Richtung nachhaltigen Treibstoffen, was allerdings insgesamt auch von vielen Umweltverbänden kritisch gesehen wird.
Über die geplante Rettung der Meyer-Werft war das Bastian Brander. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Abnehmen gehört zu den Top-Vorsätzen, ob zu Neujahr oder an einem beliebigen anderen Tag des Jahres. Allerdings ist es nicht so einfach, den eigenen Appetit zu zügeln. Mit Abnehmspritzen soll es aber besser klappen und inzwischen sind auch schon Substanzen eigens zur Gewichtsreduktion zugelassen. Die Stiftung Warentest hat sie getestet und Dieter Nürnberger sagt Ihnen, was dabei rausgekommen ist.
Drei verschiedene Spritzen zur Therapie von starkem Übergewicht ohne Diabetes sind in Deutschland derzeit zugelassen. Und sie wirken. So zeigen Zulassungsstudien, dass ein Drittel der Betroffenen beispielsweise mit dem Wirkstoff Semaglutid ihr Körpergewicht in rund einem Jahr um etwa ein Fünftel reduzieren konnten. Zudem können die Spritzen auch gefährliche Adipositas-Begleiterscheinungen wie Entzündungen eindämmen und ebenso Blutdruck und Blutfettwerte verbessern, was helfen kann, das Risiko eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls zu senken. Die Wirkstoffe lösen schnell ein Gefühl der Sättigung aus, sagt Warentesterin Kerstin Singer.
Das heißt, wenn ich etwas esse, dann bin ich einfach schneller satt, beziehungsweise mir wird einfach übel. Früher haben sie vielleicht die ganze Pizza gegessen und jetzt ist einfach nach zwei Stück Schluss. Und das passiert deshalb, weil dieser Wirkstoff ein körpereigenes Hormon nachbildet, das unser Darm produziert und das dafür sorgt, dass wir einfach satt sind, wenn wir essen.
Allerdings hat die Behandlung Nebenwirkungen. Die Stiftung Warentest befragte dazu auch Experten, beispielsweise Diabetologen. Übelkeit sei hier nur eine der schon festgestellten negativen Folgen einer Abnehmspritze.
Es können aber auch Magen-Darm-Beschwerden auftreten, Durchfall oder auch andererseits Verstopfung. Manchmal gibt es Entzündungen der Bauchspeicheldrüse, die auch schmerzhaft sind. Und es gibt erste Hinweise, dass bei dem Wirkstoff Semaglutid auch das Risiko steigt für eine seltene Augenkrankheit.
Dazu kommt, langfristige Risiken durch die Injektionen sind kaum erforscht. Zulassungsstudien berücksichtigten bislang nur stark übergewichtige Menschen. Außen vor bleibt die potenzielle Nutzergruppe, die vielleicht nur die eigene Figur optimieren möchte, ohne übergewichtig zu sein. Und es sollte unbedingt beachtet werden, dass die Spritze nicht nach eigenem Ermessen ein- und wieder abgesetzt wird. Warentesterin Kerstin Singer.
Die meisten Produkte setzt man sich selbst einmal pro Woche, entweder in den Bauch oder in den Oberarm. Es ist tatsächlich erforderlich, dass man diese Spritzen bis zu lebenslang nehmen muss, damit ich eben auch dieses Körpergewicht dann halten kann, dieses abgeschmolzene. Und bislang ist es so in Deutschland, dass sie als Lifestyle-Präparate gelten und das heißt, ich muss sie selbst bezahlen.
In Deutschland sind die Abnehmspritzen zudem verschreibungspflichtig. Laut Stiftung Warentest kosten 4 Dosen für lediglich einen Monat schon zwischen rund 170 und 260 Euro. Im Jahr wären das mehrere 1000 Euro. und Arzneimittelexperten warnen dringend davor, sich auf eigene Faust günstigere Abnehmspritzen über das Internet zu besorgen. Es gab schon Fälle, in denen andere und auch verbotene Wirkstoffe enthalten waren. Mitunter bestehe durch Fälschungen sogar Lebensgefahr. Fazit der Stiftung Warentest: Für Menschen mit nur leichtem Übergewicht gibt es bessere Wege zum Abnehmen. Die Spritzen sind zu riskant und vor allem viel zu teuer. Kerstin Singer.
Wir haben auf jeden Fall das geringere Risiko, wenn wir es erstmal mit einer Ernährungsumstellung und mehr Bewegung probieren.
Soweit der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger und soweit Umwelt und Verbraucher für heute. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage danke fürs Zuhören.